gespannt wie ein Flitzebogen. Heute mal Adoption and Change Management bei einem etwas größeren Unternehmen, Automobilzulieferer Aunde. Und der Oliver, seines Zeichen Digitalisierungsmanager, wird uns mal erzählen, was die bei denen so gemacht haben.
Genau, und aus den Vorgesprächen kann ich schon mal spoilern, ihr werdet ganz neue, ganz viele Formate kennenlernen und vielleicht das eine oder andere Format, was ihr sogar noch nicht kennt bei ACM.
Vielleicht ich auch. Mal schauen.
Mal schauen.
Damit sage ich, ich bin gespannt und Film ab. Der Automobilzulieferermarkt. Schweres Wort, und da bin ich mal wieder froh, Deutsch als Muttersprache zu haben, unterliegt nicht nur einem hohen Preisdruck, Flexibilität, schnelle Reaktionszeiten auf Plattform und Technologiewechsel, Fachkräftemangel und die Digitalisierung sind Herausforderungen unserer Zeit. Und dazwischen? Der moderne Arbeitsplatz mit all seinen Facetten. Welche das sind und wie diese bei Aunde Group umgesetzt sind, erzählt uns heute Teamlead Digitalization, Change und Adoption Oliver Große-Bühning. Willkommen im Time for Work Podcast, Oliver.
Ja, hallo, willkommen. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern bitte einmal vor.
Gerne. Ja, wie gesagt, Oliver Große-Bühning mein Name. Ich bin 49 Jahre alt. Ich betreibe seit 29 Jahren IT. Das heißt, ich habe nichts Besseres gelernt. Also ich bin seit jeher in der IT. Klassische Wege gegangen als Systemadministrator. Zwischendurch mehrere Jahre im Service Management verbracht und dann tatsächlich seit 2018 mich wieder zurück zu den Microsoft-Wurzeln besinnt und die Microsoft-Themen voranbetrieben und mich da insbesondere auf das Thema Change and Adoption versteift.
Kannst du uns noch ein bisschen was zum Hintergrund deines Unternehmens sagen, zu Aunde Group und auch in dem Rahmen, ja, wie groß ist da eigentlich die IT-Organisation? Wie viele Mitarbeiter betreut ihr? Was sind so gerade in Richtung Workplace, was sind so die betreuten Geräte, was sind so die zentralen Anwendungen?
Ja, sehr gerne. Die Aunde Group, gegründet als Achter und Ebels in Mönchengladbach 1899, also schon ein sehr altes Unternehmen, 125 Jahre alt. Besteht inzwischen aus einem Verbund mehrerer Unternehmen. Wir haben also die Aunde Mönchengladbach, wir haben die Firma Isringhausen, die Firma Fehrer und Reinert, das sind die großen Marken. Dazwischen kommen noch ein paar andere Standorte, andere Marken. Und alle zusammen, wie eingangs schon gesagt wurde, beschäftigen wir uns mit dem Thema Automotive, insbesondere dem Thema Interieur. Ja, das heißt, angefangen von den Stoffen, die hergestellt werden für Autositze, über Federn, über ganze Sitze, aber auch das Thema Cockpit-Verschäumungen, Konsolen, ist das, was bei uns hergestellt wird. Wir sind sehr international aufgestellt. Wir haben fast 25.000 Mitarbeiter. Wir haben 116 Werke in 28 Ländern. Und warum ist das so? Naja, das ist so, weil wir viel Just-in-Time-Produktion machen. Ja, das bedeutet, da, wo die Automobilhersteller ihre Werke hochziehen, da ziehen wir unser Werk daneben eben auch hoch. Weil dann geht quasi das Rolltor auf, unser Sitz rollt raus und rollt beim Automobilhersteller eben rein. Ja, Just-in-Time-Produktion bedeutet halt eben auch die entsprechenden Anwendungen, Applikationen etc. Das heißt, Hochverfügbarkeit ist natürlich ein großes Stichwort. Hat aber auch natürlich die Herausforderung, dass wir eben sehr, sehr dezentralisiert sind. Das bedeutet, ja, wie ich schon gesagt habe, 116 Werke mit teilweise eigenen IT-Abteilungen, einem Riesenportfolio an Systemen von On-Premise bis Cloud, natürlich auch an Anwendungen. Ja, und das will halt alles irgendwie betreut und unter einen Hut gebracht werden.
Kannst du was zur Verteilung sagen? Also wenn du sagst 24.000 Mitarbeitende, wahrscheinlich ein Großteil Produktion, ne, wenn du sagst 116 Werke, oder wie ist da der Anteil von produzierenden Mitarbeitenden zu Desktop-Workern?
Ja, so ist es. Natürlich sind wir ein produzierendes Unternehmen, aber wie andere produzierende Unternehmen wahrscheinlich auch, haben wir ein Drittel natürlich Office-Worker, zwei Drittel Produktionsmitarbeiter, so ungefähr würde ich das einschätzen.
Vielleicht nochmal zu deiner Rolle. Also du bist ja so im Bereich Adaption Change Management rund um die Microsoft-Themen, hast du schon selbst gesagt. Reicht es da international deine Rolle oder ist sie dann eher so national, europaweit begrenzt? Wie weit reicht das?
Tatsächlich ist es international. Also wir sind seit längerem schon in einem Projekt, wo es darum geht, natürlich das ganze Thema, wo wir uns da gleich noch intensiv unterhalten werden, international auszurollen. Wir haben damit 2021 in Deutschland begonnen bei den großen Standorten. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir alle Standorte im Prinzip konsolidieren, unter einen Hut bekommen und die Technologie und Möglichkeiten, die wir da ja nutzen mit Microsoft 365, eben allen Standorten zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die IT ist da wirklich international aufgestellt. Wir haben eine sogenannte Group IT, die sich vor allem um das Thema Governance, Prozesse, Regelwerke, neue Produkte und Ähnliches kümmert. und dann in Zusammenarbeit mit den jeweils lokalen ITs die Dinge dann eben umgesetzt werden.
Und bei den Anwendungen, du hast jetzt schon Microsoft 365 hast du jetzt schon reingeworfen, ist das die zentrale Arbeitsplatzanwendung, die bei euch, wie sagt man, im Einsatz ist? Habt ihr noch weitere Anwendungen und was speziell bei M365 nutzt ihr?
Also wenn du mich fragst, wäre es natürlich die zentrale Anwendung. Natürlich ist es aber nicht so, gerade bei so ja, historisch gewachsenen Unternehmen mit eben diesem Riesenportfolio an Systemen, an Anwendungen, Applikationen, findet man wirklich alles. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, von Third-Party-Apps über Eigenentwicklung und Ähnliches. Das Ziel ist es natürlich, diese Dinge zu konsolidieren, ja, und auch ja klar Third-Party-Applikationen eventuell abzuschaffen, Einsparpotenzial dadurch zu erwirken. Und das ist ja genau der Sinn dieses gesamten Projektes. Im Bereich Microsoft 365 ist natürlich das Thema Teams das Vorrangige. Ja, das heißt Teams mit all seinen Applikationen, die ja dann eben dahinter stehen. Wir nennen es immer ganz, ganz gerne Brot- und Butter-Applikationen. Das heißt sowas wie OneNote oder der Planner. Das sind natürlich die Themen, die da insbesondere eingesetzt werden.
Teams läuft bei euch die Einführung. Wie lange geht das schon? Wann habt ihr damit begonnen?
Ja, das läuft noch und das wird auch noch weiterlaufen, gehe ich mal von aus. Ich sage mal ganz gern, dieses Projekt ist weder ein IT-Projekt, noch ist es ein klassisches Projekt mit einem Ende, sondern Microsoft 365 ist im Prinzip eine Reise, auf die man sich begibt. Begonnen haben wir in 2021 damit. Da war ich auch noch nicht da. Ich bin ungefähr ein halbes Jahr nach Projektstart gekommen. 2021 wurde halt eben der Beschluss gefasst, auf Microsoft 365 zu setzen. Die Aunde hatte einen großen Vorteil, der da hieß, man hatte bereits Videokonferenz-Tools im Einsatz, nicht von Microsoft. Warum war das ein Riesenvorteil? Weil im Gegensatz zu vielen anderen Firmen man sich in der Corona-Zeit jetzt nicht eben irgendwie irgendwas einführen musste. Ja, viele Unternehmen, die ich halt auch kenne, mussten halt irgendeine Lösung finden. Microsoft stand parat mit Microsoft Teams. Dann wurde da mal eben kurz die Lizenzen gekauft, das Thema aktiviert. Und dann war es halt eben da mit allen seinen Vorteilen und Nachteilen, wenn man keine Struktur hat. Das war da unten nicht gemacht worden. Ja, das heißt, man hatte die Möglichkeit, das wirklich strukturiert einzuführen in 2021.
Und es gab ja sicherlich auch einen Grund, warum ihr gewechselt habt. Man hätte ja auch sagen können, ihr habt ein bestehendes Konferenzsystem und jetzt wozu was Neues brauchen. Was waren die Gründe, warum ihr gesagt habt, okay, nee, wir machen den Wechsel und gehen auf Teams?
Die Gründe lagen ganz klar darin, dass man von vornherein erkannt hat oder klar war, dass Microsoft Teams eben nicht nur ein Konferenz- oder ein Kommunikationstool ist, sondern dass Microsoft Teams dafür genutzt werden soll, eben kollaborativ zusammenzuarbeiten. Und da sprechen wir jetzt angefangen von der kollaborativen Zusammenarbeit in Dateien über OneDrive oder SharePoint, aber natürlich dann eben auch der Nutzung dieser Kern-Apps, wie ich sie genannt habe, OneNote, Planner, Lists und was gibt es nicht alles. Aber auch definitiv, und deswegen sage ich ja Phasenmodell, erst haben wir Kommunikation eingeführt, dann haben wir die Kollaboration eingeführt und dann haben wir das ganze Thema Automatisierung eingeführt. Denn das ist ja auch ein riesengroßer Kernpunkt von 365. Gerade im produzierenden Gewerbe, wie wir es ja eben sind, wo es darum geht, Dinge zu automatisieren. Die Leute sprechen ja immer von Digitalisierung. Was ist Digitalisierung? Das ist nicht nur die Abbildung eines Papierprozesses ins Digitale, sondern natürlich auch die Begleitung, die Analyse des Prozesses, die Verbesserung des Prozesses. Das waren die Kernziele, wo von vornherein gesagt wurde, wir wollen 365 einführen, aber eben auch so, dass es gewinnbringend ist in diesen drei Bereichen: Kommunikation, Kollaboration, Automatisierung.
Und sich dabei die tiefe Integration praktisch dann zunutze machen, ne, die man damit hat, innerhalb der Microsoft-Welt. Ja. Vielleicht nochmal zur Einführung. Du hast es jetzt schon angedeutet mit drei Phasen. Also wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, ihr seid ja weltweit da aufgestellt mit den ganz vielen Werken. Seid ihr da geografisch nach und nach auch vorgegangen und zugleich in diesen unterschiedlichen, ich sag mal, Anwendungsgebieten? Wie muss man sich das vorstellen?
Also der Fokus war definitiv, waren die deutschen Standorte, die großen deutschen Standorte, wie ich sie eben genannt habe. Jetzt sind wir derzeit dabei, die ganzen internationalen Standorte onzuboarden, weil das bringt nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich, weil man dann viele On-Premise-Systeme noch hat und viele technische Probleme auch noch eventuell lösen muss. Also hat man sich auf die deutschen Standorte konzentriert. Man ist von vornherein hingegangen und das kann ich natürlich nur begrüßen, weil sonst hätte ich da meine Position niemals erhalten und hat sich darum gekümmert, von vornherein zu sagen, das ist kein IT-Projekt. Das ist kein IT-Projekt, sondern es ist ein reines Change-Adoption-Projekt. Wenn wir hingehen und eine Lizenz kaufen, die je nach E3 oder E5 35 respektive 55 Tools hat, dann ist es völlig unmöglich, diese 55 Tools einfach den Leuten auf den Tisch zu klatschen und zu sagen, viel Spaß damit, guck mal, was du damit anfangen kannst. Das macht einfach schlichtweg keinen Sinn. Ja, ich meine, wir reden von einer Lizenz, die, je nachdem, wo man sie erwirbt, in welchem Konstrukt, zwischen 35 und 47 Euro kostet pro Mitarbeiter. So, also wurde von vornherein gesagt, das müssen wir strukturiert ausrollen, deswegen dieses Phasenmodell. Wir haben natürlich erstmal das Thema Kommunikation abgelöst, ne, das vorhandene Konferenztool. Aber dann, wenn es um den Bereich Collaboration ging, also Zusammenarbeit innerhalb von Microsoft Teams, da hat man von vornherein gesagt, wir nehmen den kompletten Change and Adoption Katalog von Microsoft, ne, den man ja im Prinzip abrufen kann, und stellen das Thema genau so auf die Beine, auch mit den entsprechenden Rollen und Personen dahinter. Das war dann ja meine Rolle oder ist immer noch meine Rolle, die dieses Thema dann genauso vorantreiben.
Kannst du noch mal was sagen zu den Rollen und Personen, also zur Struktur? Wie habt ihr das so, wie sagt man, wie habt ihr da die Verantwortung verteilt für dieses Adaption und Change Management bei dieser Einführung? Also wer war da mit dran beteiligt? Was waren die Akteure? Wie habt ihr, sagen wir, mit welchen Zielen, mit welchen Verantwortlichkeiten seid ihr rangegangen? Bloß so, dass man noch mal das Bild ein bisschen klarer kriegt.
Das Ganze wurde von vornherein, und das ist ganz, ganz wichtig, auch für den Weiterverlauf des Projektes, von der IT natürlich ja vorangetrieben, aber unter kompletter Einbeziehung der Stakeholder. Ja. Das heißt, die Geschäftsführung, die wurde natürlich komplett von vornherein mit einbezogen, anders würde es nicht funktionieren. Und dann wurde natürlich klassisch ein Projekt daraus gemacht. Das heißt, wir haben einen vollumfänglichen Projektleiter drauf gehabt. Wir haben die entsprechenden technischen Mitarbeiter gehabt, die natürlich im Hintergrund die ganze Umgebung vorbereitet haben. Ja, es ist ja eben nicht nur wir aktivieren mal eben die Lizenz, sondern ein bisschen was muss man ja technisch auch noch vorbereiten. Ein paar Policies hier, ein bisschen Group-Based Licensing da etc. Und dann aber von vornherein, wie gesagt, auch die Rolle des Change and Adoption Managers genauso besetzt. Ja, es waren tatsächlich mehrere Personen für die Rolle anfangs vorgesehen. Das Team ist auch gewachsen, kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen. Aber da war ganz klar, der Fokus liegt bei einer Person, die dieses Thema Change and Adoption im Schwerpunkt vollumfänglich, ja, 40 Stunden die Woche vorantreibt.
Und wenn du sagst, ihr habt euch da auch an den Empfehlungen von Microsoft orientiert, gab es aber im Vorfeld auch Herausforderungen, denen ihr begegnet seid? Also sei es vielleicht an Mitarbeitende, die da ein bisschen kritisch drauf geguckt haben, ja, bestimmt geschaut, was haben wir für Barrieren, bevor wir Teams einführen? Also was ist euch da begegnet im Sinne von, wo ihr sagt, ja, jetzt müssen wir dort nochmal tiefer schauen, weil da gibt es Bedenken, gibt es Herausforderungen?
Definitiv, ne? Also das ist ganz klar. Das fängt natürlich damit an, erstmal eine Geschäftsführung davon zu überzeugen, dass man genau so einen Weg geht. Na, zu sagen, das ist kein IT-Projekt. Ja, man kauft eine Lizenz, man kann eine Lizenz aktivieren, dann kann man die Produkte nutzen, das sind ja alles Cloud-Produkte, aber erstmal natürlich überhaupt die Überzeugungsarbeit zu leisten, zu sagen, nee, das ist ein Change and Adoption.
Darf ich da kurz einhaken? Wie habt ihr das geschafft? Wie überzeugt man die Geschäftsführung, dass es ein Change and Adoption Projekt ist?
Das ist, einerseits ist es natürlich viel Vorbereitung, viele Gespräche, viele Best Practices, die es ja durchaus gibt. Denn nochmal, das ganze Thema Change and Adoption wird ja auch von Microsoft sehr hoch aufgehangen. Wir haben uns auch eine Microsoft MVP ins Haus geholt, der das ganze Thema auch nochmal vorgetragen und bestätigt hat. Haben die ganzen, klar, natürlich die ganzen Präsentationen erstellt, die Gespräche mit der Geschäftsführung geführt. Und dann im Nachgang aber, und da muss man einfach sagen, das ist das Wichtige, dass man einfach auch mal beginnen darf und auch beginnt, dadurch, dass man mit den Maßnahmen wirklich begonnen hat. Ja, dass man angefangen hat, und das sind Maßnahmen, auf die wir gleich sicherlich nochmal zu sprechen kommen, wie eben Newsletter, Trainings, Communities, die wir erstellt haben. Gerade bei den Trainings kann man so viel Überzeugungsarbeit versuchen zu leisten, wie man möchte im Vornherein. Die Leute sehen erst dann tatsächlich, wie nützlich es ist, wenn man sie einmal durchgeführt hat. So, das heißt, auch die Geschäftsführung, ja, wurde damit in die Trainings einbezogen. Auch die weiteren Abstimmungsgremien wie oder Mitbestimmungsgremien wie eben so Betriebsräte zum Beispiel wurden von vornherein mit in das Projekt mit einbezogen. Sind zum Beispiel auch diejenigen gewesen, die als erstes mal vielleicht eine neue Funktion bekommen haben. Ja, weil sie gemerkt haben, oh, da gibt es sowas wie Forms, das könnten wir eigentlich ganz dringend für unser Betriebsratsgremium gebrauchen. Ja, und dann macht man eben aus den Leuten Mitstreiter.
Ja, ja. Also wenn ich das richtig verstehe, auch jetzt vielleicht im Hinblick auf andere Unternehmen, die vor der gleichen Herausforderung stehen, nicht nur Teams, ne, gibt ja auch noch andere Sachen, die eingeführt werden müssen. Ihr habt quasi das Vertrauen bekommen von der Geschäftsführung, zu sagen, macht das mal. Wir vertrauen euch Und ihr habt geschaut, dass es Materialien gibt, geschaut, wie können wir das, die Überzeugungsarbeit leisten, na, informiert sozusagen und Beispiele gebracht. Und das hat letztendlich dann dazu geführt, dass die Geschäftsführung gesagt hat, ja, macht das mal, wir vertrauen euch.
Vertrauensvorschuss ist ein wichtiges Wort, den muss man sich natürlich irgendwo erarbeiten. Im Nachhinein muss man den natürlich dann auch wiederum bestätigen durch die Maßnahmen. Aber genauso ist es. Ne? Wir haben die Vorbereitung sehr intensiv getroffen und aufgrund dessen, was wir dann auch wirklich durchgeführt haben und aufgrund der Feedbacks auch aus dem Unternehmen heraus, jeder einzelnen Person teilweise, ja, hat man eben dann diesen Vertrauensvorschuss eben auch bestätigt.
Möchte noch bei einem Thema auch nochmal kurz nachbohren und zwar bei den Stakeholdern. Du hast vorhin gesagt, die Stakeholder einbinden so aus dem Business. Von wem sprechen wir da genau? Also welche Stakeholder waren das? Waren das dann, wie sagt man so, die Abteilungsleiter oder da irgendwie aus den Abteilungen berufene Leute oder aus den Fachbereichen? Waren da Mitarbeiter mit dabei? Wie habt ihr euch, also wie muss man sich das vorstellen? War das dann wie so eine Art kleine Projekttruppe, die sich da wöchentlich getroffen hat oder wie? Gib mir da nochmal ein bisschen Einblick.
Zu Beginn des Projekts die wichtigsten Stakeholder eben, wie ich schon sagte, die Geschäftsführung, die sowas natürlich tragen muss, die auch mitkommunizieren muss, doch, ja, wir machen sowas, hey, da kommt jetzt was, da kommt so ein großes Bühnen ins Unternehmen und macht plötzlich hier Workshops und schreibt Newsletter und ähnliches, haben wir vorher nicht gemacht, jetzt machen wir das. Das muss natürlich von ganz, ganz oben kommuniziert werden, damit die Leute das auch mitgehen. Dann ganz wichtig, Mitbestimmungsgremien, ja, Betriebsrat, Personalrat, was auch immer die einzelnen Unternehmen da haben. Wir haben natürlich die Herausforderung gehabt, dass wir nicht nur einen Betriebsrat haben, sondern ich glaube, es sind 5 Betriebsräte in der entsprechenden Größe, weil es ja 5 eigentlich getrennte Unternehmen sind. So, jetzt kann man natürlich überlegen, ob man 5-mal eine Betriebsvereinbarung schreibt oder ähnliches. Nein, was wurde gemacht? Und da bin ich sehr dankbar für. Der Betriebsrat selber hat eine IT-Taskforce gegründet, so haben sie das genannt. Ja, und das waren dann eben die Leute aus den jeweiligen Betriebsräten, mit denen ich mich dann wöchentlich, und das mache ich jetzt noch, im 2-Wochen-Rhythmus inzwischen aber, abgestimmt habe zu den Themen. Und gesagt habe, das haben wir vor, das machen wir, folgende Trainings machen wir, das wird der Sinn und Zweck sein, um die Leute halt eben auch immer mitzunehmen und wieder zu Mitstreitern zu machen. Natürlich im Laufe des Projektes ging es dann darum, mehr Leute mit auf die Reise zu nehmen. Wir haben das Projektteam nur gering erweitert. Was wir gemacht haben, ist auch klassische Change Adoption Maßnahme, eine sogenannte Champion- und Key-User-Community zu gründen. Ja, das heißt, wir haben von vornherein geschaut, welche Leute zeigen sich intrinsisch motiviert, welche Leute sitzen an zentralen Positionen. Ja, ein Champion ist ja zum Beispiel jemand, der ja, tiefer in einer gewissen Technologie drin steckt. Das kann ein Champion für Whiteboard sein oder ein Champion für OneNote. Und Key-User sollten dann oder sind Leute, die im Prinzip an zentralen Positionen stehen. Das kann ein Teamassistent sein, das kann ein Teamleiter sein, die dann eben ja die Kommunikation betreiben. Das heißt, die bekommen von uns die Infos vorab, zum Beispiel über neue Produkte, ne, können auch mal vorher was testen, bekommen auch mal eine Testlizenz und umgekehrt aber bringen die wieder aus dem Business, aus ihren jeweiligen Abteilungen heraus, ja, die Informationen ins Projektteam.
Du hast schon verschiedene Formate angedeutet. Newsletter, Schulungen. Hast ja auch vorhin schon so angedeutet, ihr habt ja alles Mögliche umgesetzt, was da irgendwie von Microsoft irgendwo mal erwähnt wurde. Vielleicht kannst du uns einfach mal so einen Überblick geben. Also mit welchen Maßnahmen, mit welchen Zielen seid ihr im Grunde da reingegangen?
Sehr gerne. Großes Steckenpferd von mir, viele der Dinge sind Steckenpferde von mir, so will ich sie nicht so machen, ist erstmal, dass man mit einem vernünftigen Projektnamen anfängt. Ja, also wir haben uns also einen Projektnamen ausgedacht, den wir bis heute durch das Projekt durchziehen. Ja, man führt kein Microsoft Teams ein, man führt auch kein Modern Workplace ein. Also das weiß ich nicht, das etabliert sich nicht im Sprachgebrauch. Ja, wir haben Projektnamen also für das ganze Ding gefunden. Wir haben es NWOW genannt, N-W-O-W. Das stand für New Way of Work. Wir haben entsprechendes Design gestaltet für unsere Webseite, also für die Intranet-Webseite mit dem Logo, mit dem Banner, weil es einfach im Prinzip darum geht, sowas im Sprachgebrauch zu etablieren. Ja, das ist wie mit einer Kneipe, in die ich gehe, sage ich immer. Ich gehe ja auch nicht in die Kneipe gegenüber an der Ecke, sondern ich gehe dann zum Goldenen Hahn. So, also man redet über das Projekt. Wir haben angefangen klassischerweise mit Informationen und Newsletter über E-Mail, ja, wo wir wirklich die Leute dann über E-Mail abgeholt haben. Hey, da kommt was, wir haben Folgendes vor, jetzt startet Phase 1. Dann kommen irgendwann die Trainings und Workshops. Also haben klassisch angefangen über Newsletter. Dann haben wir Basistrainings etabliert. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich mache das ja jetzt seit 2018 mit Microsoft Teams und Microsoft 365. Und es gibt viele verschiedene Formate, die man kennt von vielen Kollegen. Das sind die M365 News und so weiter und so fort. Und da gibt es immer die neuesten Neuigkeiten, die neuesten Funktionen, die neuesten Themen. Aber was sich immer wieder rauskristallisiert ist, dass es den meisten schlichtweg immer noch an der Basis fehlt. Also was ist Teams überhaupt? Wie gehe ich damit um? Was heißt es, gleichzeitig in Dateien arbeiten zu können? Warum sollte ich überhaupt chatten? Und wenn ja, wie chatte ich denn richtig? Also weniger technische Themen als tatsächlich, ja, warum und wieso und weshalb mache ich das? Also haben wir Basis-Workshops entwickelt, ein eigenes Konzept dafür geschrieben. Und Stand heute, ich habe es erst diese Woche wieder gemacht im internationalen Standort, sind das 4 Sessions à 3 Stunden. So, 4 Sessions à 3 Stunden, die wir geben, wo wir auch jeden Mitarbeitenden mitnehmen. Also ob das jetzt neue Kolleginnen oder Kollegen sind oder Standorte, die wir onboarden, alle sind aufgefordert, an den Trainings teilzunehmen. Und das geht natürlich auch wiederum nur mit dem Rückhalt der Geschäftsführung und eben Betriebsräten und Co.
Ja, das ist ein Invest, ne? den man gehen muss.
Genau, das ist ein Invest und den meisten fällt natürlich dann erstmal die Kinnlade runter und du hast ja eben schon gefragt, wegen Widerständen und Co. Genau da kommen dann meistens erstmal die Widerstände, zumindest bevor man in den Trainings drin war, zu sagen, wie, ich stecke doch nicht jemanden 12 Stunden in ein Training rein. Wenn das aber einmal durchgeführt wurde, also wir konnten uns nachher vor Anfragen nicht mehr retten, dann war nicht mehr die Frage, muss ich wirklich, sondern war die Frage, wann findet das nächste Training statt.
So. Ja, du hast dort den Vorteil, also ich finde, was oft verkannt wird, ist, dass Teams wahnsinnig komplex ist. Das wirkt einfach und es wirkt so, als ob man das, wenn man es noch nie benutzt hat, sofort versteht. Das mag gehen für Chatten, das verstehe ich, das kenne ich. Aber alles andere ist sehr, sehr komplex, auch unter dem Hintergrund, dass es ja auch auf das Unternehmen zugeschnitten sein sollte. Na, wie wird kommuniziert, wo werden Dateien hochgeladen und so weiter. Und das ist erklärungsbedürftig. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz, den ihr dort gewählt habt, eben die Sessions anzubieten.
Und genau sind die Sessions im Prinzip auch aufgebaut. Zum einen sind es Workshops, das heißt, die Leute sind auch aufgefordert zu diskutieren, mitzuüben und ähnliches. Und zum anderen, was mir immer sehr wichtig ist, ist eben dieser Use-Case-Charakter. Also ich mache die Workshops nicht nach dem Motto, wenn du jetzt oben rechts klickst, dann passiert unten links Folgendes, sondern immer den Grund mitzugeben, warum sollte es machen, ne? Warum gebe ich ein Feedback in einem Chat wie einen Daumen hoch oder ähnliches. Klar, sind es natürlich auch zum Teil technische Trainings, wenn wir halt sagen, okay, so funktioniert der Planner, den könnt ihr nutzen, so funktioniert das OneNote. Aber man stellt halt fest, selbst 4x3 Stunden reichen inzwischen fast kaum noch aus. Du hast selber schon gesagt, es ist unheimlich komplex, es wird auch immer komplexer, ist aber einfach wichtig, um wirklich alle Personen mit auf den Weg zu bringen. Selbst nach inzwischen 7 Jahren Microsoft Teams habe ich nicht einen einzigen Workshop, wo nicht, also selbst die Teams-Profis, die schon 7 Jahre damit arbeiten, sagen, oh, das wusste ich ja noch gar nicht, das ist ein guter Tipp. Ja, damit hat es aber nicht geendet, natürlich nicht. Also die Basistrainings, die laufen seit jeher und gerade wenn wir jetzt hingehen und die internationalen Standorte onboarden, dann bekommen die genau die gleichen Formate verpasst. Das ist halt eben genauso wichtig, weil die arbeiten ja dann auch mit den anderen Standorten wiederum zusammen. Jeder sollte ja nach den gleichen Konzepten arbeiten. Wir haben natürlich, und das darf nicht unerwähnt bleiben, neben dem ganzen Spaß wie irgendwie irgendwelche Formate, eine Governance entwickelt. Ja, was meine ich damit? Viele Unternehmen haben sich immer noch nicht darum gekümmert, seit der Corona-Zeit, wie das Produkt den Personen angeboten wird, wie die Leute das Produkt nutzen können. So wie Microsoft es zur Verfügung stellt, ist es ja wirklich sehr, sehr frei. Jeder kann über einen Mausklick ein Team erstellen, irgendeinen Namen geben, irgendwelche Leute einladen und ähnliches. Und das führt eben schlichtweg vielerorts zu Chaos. Genau das Chaos, wo viele Firmen dann heute vorstehen und sagen, wie kriegen wir das wieder aufgeräumt? Und das wiederum führt dazu, dass das ganze Thema sich abkühlt bei den Leuten. Denn da, wo Chaos ist, geht dann immer der Nutzen verloren gleichzeitig.
Fühlt man sich unwohl,
Fühlt man sich unwohl, genau. Richtig. Das heißt, wir haben versucht, ein gewisses Regelwerk zu erstellen. Wir provisionieren Teams. Wir nutzen eine Third-Party-App für. Wir haben eine Namenskonvention, wir haben einen Lebenszyklus, weil man kann ja auch mal ein Team wieder loswerden. Wir haben gewisse Teamtypen uns überlegt. Es gibt Abteilungsteams, Projektteams, Funktionsteams. Das aber immer gleichzeitig so, dass die Leute in der Lage sind, trotzdem weiterhin selber zu agieren. Also jeder ist in der Lage, mit 3-4 Mausklicks und ein paar Angaben, mehr als eben Microsoft fragt, trotzdem sich selber ein Team anzulegen. Ja, also verbinden wir halt die Governance mit der Freizügigkeit.
Ja. Ist auch wichtig, wenn du zu viel einschränkst, hindest du auch die Leute daran, das zu nutzen. Ja, das ist, man muss einen Mittelweg finden, das ist richtig.
Absolut. Mittelweg ist ganz, ganz wichtig. Ja. Also ich kann es nicht so frei lassen, wie Microsoft es vorsieht.
Absolut.
Ja. Ich sage mal, dann hat man 7 Schnitzel im Mittwoch-Teams, weil es in der Kantine Mittwoch-Schnitzel gibt.
Ja.
Und dann hat man Chaos. Ich kann es aber auch nicht so einschränken, dass die IT jeden Punkt, jedes Team, jede App freigeben muss. Dann nutzen die Leute es eben auch nicht.
Ja, und vor allen Dingen kannst du das bei 24.000 Leuten, da hat die IT, da brauchst du 200 Leute in der IT, die nur Teams freigeben. Ja, das ist
will
auch
man
Quatsch.
Auch gar nicht. Ich möchte die Kreativität der Leute auch ausnutzen.
Ja, ist gut.
Naja, gut. Damit hat es aber weiter nicht aufgehört. Also was haben wir noch gemacht rund aus dem Change and Adoption Katalog? Wir haben eine sehr, sehr früh eine Community angelegt. Man kann das ja über mehrere Wege und Möglichkeiten machen. Entweder man hat schon irgendein Tool dafür oder man nutzt den früher hieß er Yammer, jetzt Viva Engage. Wir haben es damals in Teams gemacht. Wir haben also ein globales, organisationsweites Team angelegt. Warum? Um die Leute dazu zu bekommen, dort selber zu diskutieren. Weil das Wissen steckt in den Köpfen der Anwender. Also wenn es um Themen geht wie irgendwelche Applikationen, Word, Excel, PowerPoint, also mich als, obwohl ich ITler bin, braucht bitte keiner was zu Excel zu fragen. Ich bin ein dermaßen ein Excel-Noob, ja. Und im Prinzip ist das ja die klassische Aufteilung in einer IT sowieso. Ja? Man stellt Dinge zur Verfügung. Es gibt ein Service-Desk. Der Service-Desk ist in der Lage, dann bei technischen Problemen zu helfen. Aber dann endet es ja meistens. Ne? Anwendungssupport wird ja selten gegeben. Deswegen diese Community, die wir da angelegt haben. Das heißt, die Leute sind in der Lage, sich untereinander Fragen zu stellen. Und das funktioniert wirklich hervorragend. Ja, das bedeutet, da stellt irgendjemand eine Frage zu Excel von der Firma Fera und irgendjemand 10 Minuten später aus Mönchengladbach aus der Abteilung Buchhaltung antwortet auf diese Excel-Frage, weil er den ganzen Tag mit Excel arbeitet. Ja, das heißt, die Leute multiplizieren das Wissen um die Applikationen, um die Funktionen untereinander. Also das ist das Thema Community.
Kurzer Einwurf von meiner Seite, sorry, André. Kommt ihr damit aus? Weil wenn wir in Richtung Engage denken, das ist ja, wie du gerade auch schon genannt hast, das Community-Tool von Microsoft, was auch mitkommt, wo ich ja dann quasi themenspezifischer das Ganze noch ein bisschen strukturierter angehen könnte, na, wo man sich in den verschiedenen Communities austauscht, zu Excel, zu PowerPoint, was weiß ich. Also reicht euch die Funktionalität in Teams so oder stoßt ihr dort an eure Grenzen?
Also rein für das Thema Community und Austausch, um Fragen zu stellen und Fragen zu beantworten, reicht das Thema. Also wir von dem Projektteam schreiben dann ab und zu auch mal Beiträge da rein, Tipp der Woche oder ähnliches. Aber es hat ja damit nicht aufgehört. Ja? Wir haben die Community nur von vornherein zur Verfügung gestellt, direkt zum Anfang des Projektes, damit die Leute eine Plattform haben, wo sie sich austauschen können. Wir haben dann im weiteren Verlauf auch sehr, sehr früh damit begonnen, in sogenannten Question and Answer Meeting einzuführen. Also am Anfang war es jede Woche, jetzt ist es alle 2 Wochen, gibt es einen offenen Termin, wo wir tatsächlich alle Leute einladen, teilzunehmen. Die Teilnehmerzahl ist stark schwankend, also wir hatten schon von 20 Leuten bis 450 Leuten, hatten wir an einem Donnerstag alles dabei. Und das ist eben ein Regeltermin, offener Regeltermin, wo wir zum Beispiel vom Projektteam Neuigkeiten vorstellen und sagen, guck mal, die Funktion gibt es jetzt, der Planner sieht jetzt so aus. Wo aber dann vor allen Dingen Leute auch in diesem Live-Termin ihre Fragen stellen können, wo man Themen diskutieren kann. Kann man ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Manchmal sind es nur wenige Fragen. Also so ein Regeltermin haben wir eben auch dazu eingeführt.
Bei dieser gegenseitigen Hilfe, also wo die Leute selbst fragen, wie weit, ich weiß nicht, habt ihr das ein bisschen mit beobachtet? Hat sich da auch so, ich sag mal, so eine gewisse Öffnung eingestellt über die Zeit? Weil das ist ja eine Beobachtung bei vielen Unternehmen, dass sich viele Menschen erstmal nicht so richtig trauen, ne, da irgendwie zu fragen, sich da irgendwie dran zu beteiligen. Deshalb gab es ja auch so Initiativen wie Working Out Loud oder so, wo viele erstmal Mitarbeiter erstmal gelernt haben, so wie kann man eigentlich zusammenarbeiten, abteilungsübergreifend, ja, was man nicht so gewohnt ist und virtuell. Habt ihr das, oder 2 Fragen, ja, also zum einen, hat es gleich so funktioniert? Habt ihr da möglicherweise auch so, wie sagt man, habt ihr versucht so besonders zu motivieren, dass die Leute da zusammenarbeiten? Messt ihr das?
Ja. Also das Thema Motivation ist ein dauerhaftes, das muss man immer wieder und dauerhaft betreiben, weil natürlich ist es so, wie du sagst, es gibt Leute, die sich nicht trauen. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Vorgesetzten, der sagt, nee, das ist doch Zeitverschwendung, sollst arbeiten und dir keine Lernvideos angucken oder ähnliches. Auch das gibt es natürlich. Also muss man es immer wieder am Leben halten und immer wieder die Leute einladen, mitzumachen, aufzufordern, daran teilzunehmen. Ganz wichtig ist, die Organisation muss es erlauben. Ja, es gibt Organisationen, die sagen, ja wie jetzt, da können Leute selber irgendwelche Beiträge schreiben, das haben wir doch gar nicht redaktionell irgendwie überprüft. Was ist denn mit der Rechtschreibung? Ne? Was ist denn mit dem genderkorrekten Schreiben und ähnliches? Nee, sowas kann man nicht moderieren. Ja, wenn Leute eine Frage zu Excel haben, weil irgendwas in der Formel nicht funktioniert, dann müssen sie in der Lage sein, ihre Frage direkt platzieren zu können. Und auch da kann ich eben wieder nur sagen, danke an die Aunde. Ja, die hat eben genau diese Möglichkeiten gegeben, zu sagen, okay, ja, wir machen das, wir gehen diesen Weg mal. Haben wir noch nie gemacht, machen wir aber.
Sehr gut. Da, auch da das Vertrauen wieder in die Mitarbeitenden gesetzt, ne, dass das schon funktioniert. Und ist das Vertrauen auch so entgegengebracht worden? Hast du die Erfahrung gemacht, dass eben dort nicht irgendwelche Inhalte geteilt werden, die anstößig sind oder irgendwas verletzend
also
sind?
Das, nee, ne? Da kann ich überhaupt nichts Negatives berichten. Natürlich gibt es manchmal ganz selten die einen oder anderen Beitrag oder Frage, wo man dann selber vielleicht die Augen verdreht und weil dann jemand wieder auf irgendeine Funktion schimpft, die dann nicht so ist, wie sie sein soll oder abgeschaltet wurde oder was auch immer. Aber ganz im Ernst, das mache ich eigentlich auch den lieben langen Tag, weil dauernd wird irgendwas abgeschaltet, neu hinzugefügt, verändert sich. Aber ansonsten, toi toi toi, ist das wirklich immer optimal gelaufen da, ja.
Noch eine kurze Rückfrage noch. Ihr nutzt jetzt also Teams für diese, ich sag mal so, für diese Frage-Antwort-Community. Ihr habt da extra so ein Frage-Antwort-Format. Habt ihr digital auch sowas da? Du hast vorhin schon angesprochen, Lernvideos, so, wo ihr irgendwie Lernvideos reinstellt. Also neben den Basis-Workshops, die ihr ja auf klassische Weise anbietet, bietet ihr auch digital an, so wo sich Leute da Sachen raussuchen können.
Genau. Bevor wir dazu kommen, wir haben noch ein paar andere Formate auch eingeführt. Wir haben eben nicht nur diesen Q&A-Talk, der quasi für die gesamte Belegschaft ist, als offener Termin. Wir haben das gleiche auch für die Key-User und Champions gemacht. Das heißt, auch dafür der regelmäßige Austausch als Regeltermin statt. Das machen wir eben auch damit. Und wir sind hingegangen und neben diesen Basistrainings, die wir anbieten, bieten wir eben auch in verschiedenen Formaten für alle anderen Produkte Trainings an. Ja, also von sogenannten Use Case Coffees bedeutet, man stellt einfach mal irgendein kleines Produkt 10 Minuten vor und sagt hier, damit ihr es mal gesehen habt, das ist Feintime oder was weiß ich was, bis hin zu sogenannten Power Workshops, die schon mal 2,5 Stunden dann durchaus gehen können, können die Leute sich eben auch für diese Formate anmelden. Ja, und können sagen, oh, ich wollte mal wissen, was es da überhaupt gibt. Und dann gehen sie nachher vielleicht in einen Power-Workshop. Ja, das nutzen wir halt eben auch. Nutzen da auch die eigenen Möglichkeiten von Microsoft natürlich. Gehen da über Microsoft Bookings. Haben also quasi im Prinzip einen Workshop-Katalog erstellt, wo Leute hingehen können und sich selber für die eigenen, für diese Formate anmelden können. Genau. Ja, und dann, du hast es angesprochen, ja, wir haben auch eine Lernplattform auf den Weg gebracht, denn all diese Formate, die ich gerade genannt habe, mein Team ist gut gewachsen, so ist es nicht, aber da bräuchte ich, glaube ich, nochmal das 10-fache an Leuten. Alleine wenn ich bedenke, diese Basis-Workshops, wie viel Zeit die in Anspruch nehmen. Und das bei der Geschwindigkeit von Microsoft, bei diesem sogenannten Evergreen-Ansatz, ja, zu sagen, da kommen ja ständig neue Updates und die kommen ja auch in ständig schnellerer Folge. Also früher gab es mal ein Teams-Tuesday, das war der erste Dienstag im Monat, da gab es ein Update. Heute habe ich, glaube ich, schon 2 Updates erhalten und ich bin mal gespannt, was da passiert ist. Ich weiß es selber noch nicht.
Message Center ist voll, ne?
Ja,
ja, richtig.
Genau, da haben wir gesagt, okay, das müssen wir natürlich auch irgendwie abgreifen. Ne? Wir müssen gucken, wie halten wir das Tempo und haben dann eine eigene E-Learning-Plattform im Prinzip, auch auf SharePoint basierend, weil auch da wieder die Herausforderung, ne? 3, 4 Unternehmen, keine gemeinsame LMS-Plattform, also haben wir einfach SharePoint genutzt und haben da eine E-Learning-Plattform auf die Beine gestellt. So, da bieten wir also in Zusammenarbeit mit einem externen Partner, weiß nicht, ob ich hier Schleichwerbung machen darf, aber es ist die 365-Akademie von Thomas Meyer, werden die ganzen, ja, die Evergreen-Inhalte angeboten. Das heißt, es kommen immer neue Videos rein zu immer neuen Produkten und Funktionalitäten. Ja, wir haben auch da Basistrainings für die einzelnen Applikationen. Das heißt, die Mitarbeiter sind in der Lage, sich ein komplettes Excel-Training anzuschauen, weil die Fragen kommen ja auch immer. Ja, super, habt ihr jetzt ein Teams-Training gemacht? Könnt ihr das auch für Excel machen? Nee, kann ich nicht. Da können wir es jetzt. Ja, so. Dann gibt es sogenannte Lernpfade da drin. Das heißt, das sind dann Szenarien, die gebaut werden. Da gibt es dann einen Lernpfad rund um das Thema korrektes Arbeiten mit OneDrive, rund um das Thema neu als Projektmanager, was gibt es denn da für Tools und ähnliches? Und die Leute sind halt eben wieder in der Lage, das 24x7 ja, zu konsumieren, weil es natürlich auch ein freiwilliges Angebot ist. Freiwilligkeit, wieder ganz, ganz wichtig, wenn man von Mitbestimmungsgremien spricht. Und auch diese Formate tragen wir dann wieder regelmäßig in unseren Q&A-Talk rein. Ja, also einmal im Monat, wenn es einen neuen Lernpfad gibt, dann kommen auch tatsächlich die Kollegen von der 365-Akademie und stellen den neuen Lernpfad vor und sagen so, lass uns mal diesen Monat ganz konzentriert nochmal über den Planner unterhalten oder ähnliches. Das haben wir da auf die Beine gestellt.
Habt ihr das über Learning, Viva Learning eingebunden oder bindet ihr die Inhalte separat im SharePoint ein?
Tatsächlich nicht. Tatsächlich haben wir Viva Learning dafür nicht genutzt. Wir haben es jetzt über eine eigene SharePoint, also klassisch über SharePoint gemacht, wobei eben auch da die 365 Akademie ja, einem da zur Hand geht, wenn man da selber das Know-how nicht hat oder keine SharePoint-Spezialisten hat. Die machen das Design, die betreuen die Inhalte, ja, die Formate, die laden die Videos hoch etc.
Und ja, die haben ja auch schon viele Jahre Erfahrung, ne, dass die wissen,
genau,
wie es geht. Okay.
Genau, Thomas Meyer ist ein alter Hase.
Ja, ja, genau. Richtig. Okay.
Bei den Basis, oder nochmal zurück zu diesen Basis-Workshops. Die Basis-Workshops habt ihr vor Ort gemacht oder wie sagt man, wie eine Art individuelles Webinar?
Tatsächlich nicht vor Ort, weil es war ja genau mitten in der Corona-Zeit, wo wir damit angefangen haben. Als ich das Format entwickelt habe, war es noch kurz vor Corona. Da habe ich es immer schön vor Ort gemacht. Und dann kam Corona, dann habe ich mich selber gefragt, wie schafft man es eigentlich, einen Remote-Tool vorzustellen? Aber tatsächlich funktioniert das einwandfrei. Ja, also wichtig ist, wie man es anbietet, dass es eben einen Workshop-Charakter hat. Man hat natürlich auch Runden, da hören Leute 3 Stunden einfach nur zu und keiner stellt eine Frage. Es gibt aber auch Runden, da sind die Leute sehr interaktiv, üben sehr viel mit, stellen viele Fragen und diskutieren.
Okay, und da würdest du auch sagen, das ist auch wichtig, dass das einen Workshop-Charakter hat, weil die Frage ging mir jetzt durch den Kopf, als du gesagt hast, von der Lernplattform, gut, man könnte ja so eine Session aufzeichnen, so eine Art Webinar-Session und sagen, ja, hört's nach, ja, dann habt ihr auch die Basis-Session. Aber da sagst du, nee, ist mir schon wichtig, dass die Gruppe da zusammen ist, miteinander diskutiert, mit dir diskutiert.
Mir persönlich ist das sehr, sehr wichtig. Jetzt bin ich, wie gesagt, seit 29 Jahren selber in der IT. Ich habe mich selber immer fortgebildet. Angefangen mit den schönen Mock-Kursen von Microsoft. Das mache ich wieder Microsoft-Bashing. Ich glaube, deswegen werde ich auch nie MVP. Aber wer diese Kurse kennt, da fährt man in ein Hotel nach Frankfurt, arbeitet so ein 350 Seiten Exchange-Buch durch und ja, da steht immer, klicke A, dann passiert B, klicke B, dann passiert C. Würdest du das jetzt in einem 12-Stunden-Format machen, und zwar egal ob live oder als Video, das guckt sich keiner an. Also müssen die Sachen Workshop-Charakter haben, sie müssen einigermaßen unterhaltsam sein. Das ganze Thema Use-Case-Shopping ist mir, wie gesagt, wichtig zu sagen, warum sollte man das tun? Guck mal, ich zeige euch, wie ich persönlich mit Excel arbeite und jetzt zeige ich euch, warum das mit SharePoint List viel besser ist, weil ich dann genau diese ganzen Fehler nicht machen kann. Ja, das ist ganz, ganz wichtig.
Das ist richtig. Nun haben wir, über die klassischen Sachen gesprochen, den Basis-Workshop, ihr habt die Lernplattform aufgebaut. Macht ihr noch andere Sachen? Also du hattest am Anfang dann die E-Mail-Kommunikation Richtung Kommunikation tatsächlich. Passiert dort auch noch am laufenden Band Maßnahmen?
Ja, also Kommunikation ist eigentlich das A und O. Ne? Tu Gutes und sprich darüber. Das heißt, weiterhin werden die gesamten Formate, wie wir gesandt haben, aufrechterhalten. Also es gibt die Akademie, wo es neue Lernpfade gibt. Dann gibt es immer einen Tipp der Woche, den wir entweder über E-Mail verschicken oder in dem Community-Team bereitstellen. Wir gehen aber auch den Weg der Gamification durchaus. Das heißt, gerade um so eine E-Learning-Plattform am Leben zu halten, gibt es auch mal durchaus Gewinnspiele, ja, die wir da machen, wo man dann auf der Seite irgendwelche Begrifflichkeiten suchen muss und einen Preis gewinnen kann. Also ganz, ganz wichtig ist das Thema Kommunikation. Wir schreiben Newsletter, wir schreiben Success-Stories, wenn Leute also mit einem bestimmten Produkt was ganz Tolles erreicht haben, wenn wir eine neue App programmiert haben oder ähnliches. Kommunikation ist da wirklich das A und O, ja.
Setzt ihr die Gewinnspiele irgendwie gesondert noch mit einer Drittplattform um oder sind das dann einfach, ihr sucht und meldet euch oder tragt euch ins Forms ein oder wie setzt ihr das um?
Tatsächlich nutzen wir auch da die Microsoft-Technologie, ne? Das heißt vornehmlich eben Microsoft Forms in Verbindung mit der SharePoint-Plattform. Das funktioniert bisher ja einwandfrei.
Ja, ja. Also ich vermisse ein bisschen Gamification im Microsoft-Umfeld. Das hat früher, also als das Intranet dann mal erstarkt ist, ne, und wir über Social Intranet gesprochen haben, da gab es durchaus Plattformen, wo das auch besser umgesetzt war, als es jetzt der Fall ist. Da könnte Microsoft noch mal ein bisschen eine Schippe drauflegen, was diesen ganzen Punkt angeht in meinen
das
Augen.
Das stimmt, weil ja, der Spaßcharakter sollte nicht zu unterschätzen sein. Ja. Man sollte auch vermitteln, warum die Themen durchaus auch ja, ab und zu mal Spaß machen können.
Korrekt. Ich habe auch viele Kunden, Produktionsunternehmen, hatte ich heute wieder ein Gespräch, die gesagt, ja, die produzieren sind nicht dabei, die melden sich nicht an und ich sage, ihr müsst Anreize schaffen und das ist nicht nur Unternehmensnews, sondern das sind vor allen Dingen auch spaßige Inhalte wie Gewinnspiele und da ist das, fehlt mir ein bisschen nochmal ein bisschen.
Ist aber auch das Thema Mehrwerte, ne? Das heißt, die sogenannte Use Case Shopping, was machen wir? Wir gehen hin in diesen Fachbereich, inzwischen ist es ja eine eigene Abteilung, und gehen in die Abteilungen rein, natürlich, wenn die dort auf uns zukommen, aber wir gehen auch aktiv hin und sagen, zeig mir doch mal deine Prozesse. Und dann gehen wir eben über die sogenannten Pain Points, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja. Ich möchte nicht die Technologie erzwingen, möchte sagen, du musst jetzt auf jeden Fall hier Power BI benutzen, wenn es dafür keinen Grund gibt. Aber wenn die Leute ihre Prozesse selber erklären, und wir reden nun mal eben von einem Produktionsunternehmen, wo es eben noch viele, viele Papierprozesse gibt, viele, viele manuellen Prozesse. Und man dann hingeht und sagt, ich kann dir den Mehrwert zeigen, weil wir jetzt mit Forms und eine Power Automate-Regel oder irgendwas automatisieren können. Das ist eben das, wo man die Leute dann auf die Reise mitnimmt. Und dann kommt das Thema Mundpropaganda natürlich dazu. Ja, wenn die einen sehen, was die anderen gemacht haben und dass das wirklich Erfolg hatte, dann verselbstständigt sich das auch irgendwann.
Ja, das ist ja jetzt schon ein riesen Blumenstrauß an Formaten. Fehlt uns noch was, was wichtig ist? Also wir hatten ja jetzt schon, haben wir jetzt alles erfasst oder sagst du, das ist unendlich?
Formate kannst du ja unendlich.
Ich wollte gerade sagen, also wenn es darum geht, was man noch entwickeln könnte, ja, dann ist es wahrscheinlich unendlich. Noch, ja. Wichtig ist, dass man aus allen Rohren feuert. Jeder lernt anders. Die einen wollen eine klassische E-Mail lesen, die nächsten wollen ein Video sehen. Wir drehen ja auch selber Videos oder holen uns die von der 365-Akademie oder. Die nächsten wollen an so einem Live-Workshop teilnehmen und die nächsten wollen was zu lesen haben. Also es ist ganz, ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass man versucht, alle abzuholen und deswegen aus allen Formaten, aus allen Rohren feuert. Als wir die Lernplattform auf den Weg bringen wollten, und auch das ist ja etwas, was natürlich einen gewissen Kostenfaktor hat. Man investiert ja und dann überlegt man, wie kriegt man das Ganze jetzt an die Leute herangetragen? Auch da, vielen Dank an die Firma, hatten wir die Möglichkeit, uns kreativ auszutoben. Und das hat dann wirklich manchmal, ist das dann weggegangen und gesagt, das können wir vielleicht doch nicht machen. Also was haben wir schlichtweg gemacht? Wir mussten ja einen Weg finden, jetzt wo die Plattform aufgebaut war, zu sagen, so, da ist sie, viel Spaß damit. Ne? Hier ist eine Internetseite, haben wir nicht gemacht. Sondern wir haben gesagt, wie bringen wir es jetzt an die Leute ran? Rausgekommen ist dabei tatsächlich sowas wie eine Roadshow. Ja, das heißt, wir sind mit dem Team, sind wir zu den Standorten gefahren. Wir haben uns vorher T-Shirts mit dem neuen Logo gedruckt. Wir haben ein bisschen Merchandising eingekauft. Wir reden hier nicht von großen Investitionen. Wir reden von Kugelschreibern und Notizblöcken und so Smartphone-Ständern und ähnliches. Wir sind an die Standorte gefahren. Wir haben eigene Plakate designt. Die wir aufgehangen haben mit Slogans, die auf diese Lernplattform halt eben hinweisen, warum und wieso und weshalb, haben diese Plakate aufgehangen. Und bei der Roadshow selber ging es dann darum, die Leute dann eben abzuholen. Wir haben uns ja wirklich in die Lobby gestellt, der jeweiligen Standorte. Wir hatten ein Glücksrad dabei, also da muss man doch dazu erzählen, wir hatten eigentlich ein großes Glücksrad, wie man sich das immer so vorstellt. Das ist dann auch noch einen Tag vorher kaputt gegangen. Also standen wir da mit so einem kleinen, usseligen Glücksrad und unserem Merchandise und gleichzeitig einen riesen, fetten Monitor. Das heißt, auf der einen Seite haben wir erklärt, hey, das ist die neue Plattform, so funktioniert sie. Ihr könnt sie jetzt 24x7 nutzen. Auf der anderen Seite gab es halt eben was zu gewinnen. Das hat die Leute halt wiederum angelockt. Ne? Die konnten am Glücksrad drehen. Wir haben sogar ein eigenes Maskottchen entwickelt, was wir dann verteilt haben, was im Prinzip auch jetzt das Maskottchen der Lernplattform ist. Ja, also so haben wir eine Roadshow tatsächlich gemacht, um diese Plattform ins Leben zu rufen und dann verbunden mit den ständig neuen Formaten, mit dem Gamification und so weiter, um sie auch am Leben zu halten.
Mhm. An dieser Stelle möchte ich eine Lanze brechen für die Haptik, denn das ist wirklich in unserer digitalen Welt, wir haben sehr viel digitale Inhalte, die sind auch super. Aber mal was in der Hand zu halten, das sage ich auch meinen Kunden immer wieder. Wir haben auch so Bildschirmreiniger, also so die kleinen Dinger, die dir ein Bild, das reicht manchmal schon zu. Hauptsache, die Leute verbinden was damit. Die identifizieren sich mit dem Projekt, mit dem Logo, mit dem Namen. Und das ist sehr, sehr gut auf jeden Fall.
Und auch hier muss man natürlich wieder sagen, nein, natürlich nimmt man nicht jeden mit. Ja, es gab natürlich auch viele kritische Stimmen, die sagten, was machen die denn da? Ja, sowas haben wir ja noch nie gemacht und ähnliches. Aber das hat man immer in jedem Bereich und bei jedem Thema. Ja. Wichtig ist, dass die Leute darüber reden. Selbst eine schlechte oder eine Kritik ist trotzdem eine Meinung, ist trotzdem, dass es im Gespräch bleibt.
Ja, das ist richtig. Du hast am Anfang gesagt, dass M365 eine Reise ist. Wie geht bei euch die Reise noch weiter? Du hast jetzt über Automatisierung so ein bisschen angesprochen. Das ist ja der dritte Punkt gewesen. Denkt ihr auch in Richtung KI, Copilot? Ist das ein Thema für euch?
Ja, also wie ich schon gesagt hatte, ist es ja im Prinzip aus dem Projekt, was ursprünglich ein Projekt war, ist jetzt eine dedizierte Abteilung. Wir sind inzwischen 6 Leute in dieser Abteilung. Wir machen natürlich vornehmlich noch Change and Adoption, aber ein Großteil der Leute beschäftigt sich eben mit dem Thema Digitalisierung. Das heißt, wir haben alleine 3 Kollegen im Team, die das, was ich gesagt habe, in die Abteilungen, in die Themen reingehen, mit den Leuten sich an einen Tisch setzen, die Prozesse analysieren. Und hier gibt es eben auch wieder 2 Ausprägungen. Zum einen versuchen wir, die Leute dazu zu bekommen, selber Dinge umzusetzen, ja, selber mal einen Flow zu erstellen oder sogar eine Power-App. Und das funktioniert inzwischen sehr, sehr hervorragend, weil es eben viele Leute gibt, die sich ja ganz gerne einarbeiten. Das heißt, dieser Citizen Developer, wie Microsoft ihn ja nennt, dieses Konzept treiben wir voran. Aber die Kollegen gehen natürlich auch hin und unterstützen bei der Umsetzung oder setzen selber Formate um. Ne? Wenn es eben kein Know-how in der Abteilung gibt, wenn die einfach nur sagen, guck mal hier, habe ich eine uralte App oder einen Papierprozess, können wir den nicht irgendwie automatisieren und umsetzen. Also das macht die Abteilung inzwischen im Schwerpunkt tatsächlich. KI, AI spielt inzwischen auch eine Rolle. Wir haben Anfang dieses Jahres eine sogenannte Designpartnerschaft mit Microsoft abgeschlossen, wo wir jetzt das Thema Copilot und Azure OpenAI evaluieren. Auch hier war wichtig, dass wir von vornherein sagen, wie setzen wir das denn auf, dass wir nicht einfach mal, ja, jeder spielt ein bisschen mit dem Copilot rum und dann war es das, sondern haben gesagt, lass uns mal überlegen, wofür könnte man es nutzen, was sind die Use Cases, wieder das Use Case Shopping, haben also viele Use Cases auf den Weg gebracht oder überlegt, wofür könnte eine KI dienen oder eine AI-Unterstützung dienen. Und gehen jetzt halt mit einem Microsoft-Partner hin und Microsoft unterstützt das halt eben im Rahmen der Designpartnerschaft und erarbeiten diese Use Cases. Und das fängt bei ganz kleinen Themen an, ja, wo ich die klassische E-Mail-Zusammenfassung mache durch den Copilot im Outlook und geht aber auch über ganz große Use Cases, weil produzierendes Unternehmen, ne, unser Mehrwert oder unser Ziel ist natürlich eben die Produktion von Dingen. Das heißt auch im Produktionsumfeld, Machine Learning, Predictive Maintenance, diese ganzen Themen evaluieren wir gerade mit der Microsoft zusammen, um zu schauen, wo kann uns da Copilot und Co. unterstützen.
Ja, richtig. Ja, da habt ihr ja auch gute Erfahrungen gesammelt mit den ganzen Change-Themen, die ihr schon gemacht habt. KI oder Copilot ist natürlich auch nochmal ein bisschen was anderes, was auch ein bisschen anders funktioniert. Das ist vom Konzept her, finde ich, muss man auch erstmal verstehen lernen, wie eine KI arbeitet, um damit dann auch selber arbeiten zu können. Aber da könnt ihr ja trotzdem auf eure weitreichenden Erfahrungen zurückgreifen.
Genau, definitiv. Das ist auch genau der Sinn gerade aktuell, weil wir müssen jetzt zum Beispiel nicht mehr die Diskussionen führen, ob und warum wir jetzt jedem Mitarbeiter ein Training anbieten müssen zum Thema Artificial Intelligence, denn der EU-AI-Act setzt es ja sogar voraus. So, und dann hätten wir vorher diese ganzen Formate nicht gehabt, hätte man wahrscheinlich jetzt die ganzen Diskussionen, warum, wieso, weshalb, wie lange. Aber aufgrund genau der Erfahrung der letzten Jahre ist das jetzt im Prinzip ein Selbstläufer, ja, in Anführungszeichen.
Machen muss man es trotzdem, aber man hat Erfahrungen, ja, auf die man zurückgreifen kann.
So ist es.
Sehr schön. Oliver, vielen lieben Dank. Wir sind am Ende unserer Zeit. Wir haben eigentlich noch viel zu besprechen. Gerade ACM ist immer ein sehr, sehr schönes Thema, um länger darüber zu reden. Vielleicht finden wir zu gegebener Zeit auch nochmal die Möglichkeit über die KI-Einführung bei euch, dass du berichten kannst, wie ist es denn gelaufen, was habt ihr dort für Erfahrungen gesammelt, für Hürden, die ihr gemeistert habt und so weiter. Also vielen herzlichen Dank an dich und die vielen Einblicke, die du uns hier in Teil Verwirrt gegeben hast.
Ich habe zu danken. Vielen Dank nochmal für die Einladung und sehr, sehr gerne.
Sehr gerne. Okay, dann hören wir uns hoffentlich zur gegebenen Zeit wieder. Ich sage tschüss und sage danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Da hat uns Oliver aber gut auf seine Reise in das M365-Universum mitgenommen. Sehr, sehr spannend, was die alles tun.
Ich bin immer noch ganz beeindruckt von diesem riesen Blumenstrauß an Unterstützungsmöglichkeiten, ja. Und ich fand es schon auch ganz wichtig, also auch zu sagen, okay, ja, es ist nicht jede Maßnahme für jeden gleichermaßen geeignet, ja. Also alle Menschen haben da unterschiedliche Präferenzen und dann ist es auch okay, wenn es bloß die Hälfte interessiert oder bloß ein Viertel. Und andere Sachen interessieren wieder jemand anders. Wichtig ist, dass man es macht. Also es ist so bei mir so hängen geblieben. Ja.
Bei mir hängen geblieben ist dieses Vertrauen, diese Vertrauensfrage in dem Sinne. Wie weit vertraut die Führung des Unternehmens den Mitarbeitenden, die sich eben damit auskennen, so etwas mal anders einzuführen und da andere Wege zu gehen? Und das finde ich sehr, sehr spannend, auch gerade bei so großen Unternehmen. Also da hat er uns sehr, sehr gut auf die Reise mitgenommen. Und falls ihr auch eine Reise habt, die ihr angehen wollt oder schon getan habt, meldet euch gern bei uns. Wir greifen bei Time for Work jetzt nicht nur Teams, sondern alles rund um den Modern Workplace auf, besprechen das mit euch, schauen, wo waren die Fallstricke, was habt ihr sehr gut gemacht, wo können wir Tipps an andere Unternehmen weitergeben. Also meldet euch gern bei uns über den üblichen Wegen, LinkedIn oder per E-Mail oder sprecht uns auf der Straße an. Wir sind immer mit offenem Ohr dabei, sagen Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Time for Work. Macht's gut, ciao!